Martin von Arndt, Der Wortschatz des Todes, Kapitel 7, Ausschnitt.
Die Flugzeuge kamen in der Nacht. Alle hatten sie Angst davor. Als es dunkel wurde, breiteten sie ihre Decken und Schlafsäcke aus. Mit Abstand voneinander, immerhin waren sie Fremde. Doch im Laufe der Nacht rückten sie immer näher zusammen, weil ihnen kalt war, weil sie Angst hatten. Einen lebenden Körper neben sich zu spüren, gab ein wenig Zuversicht. Nicht einmal seinen Pass hatte er bei sich. Er hatte nur retten können, was er am Leib trug. Ein paar tausend Hryvnia, den Gegenwert von 100 Euro, eine Kreditkarte mit einem Limit von 300 Euro, sein Smartphone und den Rucksack, in dem er seit Kriegsausbruch Unterwäsche, T-Shirt, Pulli, Duschzeug und Zahnbürste bereitgehalten hatte, für den Fall der Fälle. Der eingetreten war, als das Gebäude, in dem er seit 2 Jahren gelebt hatte, plötzlich von einem schrillen Quietschen erschüttert wurde und zu schaukeln begann, als er nach Rucksack und Jacke griff und ins Freie floh, wo überall zerbrochenes Glas lag und der Staub in der Luft so dick war, dass er keine Luft mehr bekam, wo ihn jemand vom schwankenden Häuserblock wegzerrte, kurz bevor er kollabierte, wo er mit seinem Retter von einer Druckwelle erfasst wurde, die sie meterweit gegen ein Auto schleuderte, das auf dem Dach lag. Als Oleksi endlich wieder zu Atem kam, hörte er die Stimme seines Retters, die rief: In die Friedhofskirche! Die ersten Meter kroch er auf Knien, er konnte sich nicht aufrichten, kroch, bis seine Hände bluteten. Dann spürte er, wie die Kraft in seine Beine zurückkehrte, und er hastete mit den anderen zur Kirche. Sie waren mehr als 200, die hier Zuflucht fanden, in der ersten Nacht, nachdem er kein Zuhause mehr hatte. Nachts stießen streunende Katzen, die ihren Weg in den Keller des Friedhofs gefunden hatten, die Krüge mit dem Frischwasser um. Niemand hatte Vorräte angelegt. Sie hatten wenig Trinkwasser, keine Lebensmittel und die Bombardements der Russen hörten nicht auf. Den ganzen Tag über hörten sie nicht auf. Die Mutigeren wagten sich dennoch nach draußen. Nicht alle kamen zurück. Und die, die es schafften, wollten nicht über das sprechen, was sie erlebt hatten. Sie sagten nur: Wir haben Konservendosen und ein wenig Wasser. Wer weiß, ob es für alle reicht. Oleksi versuchte erst Tante Dara anzurufen, dann Dmitra, seinen Cousin. Nach dem Tod seiner Mutter vor 5 Jahren waren sie die einzigen lebenden Verwandten. Doch das Handy blieb stumm. Auch zum Internet bekam er keine Verbindung. Kein Wunder, sagte sein Retter, der sich neben ihm eingerichtet und als Mikita vorgestellt hatte. Die Strom- und Wasserversorgung sind zusammengebrochen. Die Russen versuchen, Genie-Hilfe einzukreisen. Und wenn du mich fragst, wird ihnen das auch gelingen. Die anderen begannen zusammenzutragen, was sie oberirdisch erbeuten konnten. Kerzen, Konservendosen, Schokolade, Hafer, Kaffee und Kondensmilch. Sie erzählten einander auf den zerbombten Straßen, wo noch Lebensmittel zu bekommen waren. Doch wer vor Läden anstand, musste damit rechnen, von russischen Marodeuren erschossen oder Opfer eines Angriffs mit Mehrfachraketenwerfern zu werden. Am 4. Tag fing sein Körper zu zittern an, als hätten die Bomben nicht nur in seinem Wohnblock eingeschlagen, sondern auch seine Zellen in unablässige Schwingung versetzt. Nach 2 Tagen, ebenso plötzlich wie es gekommen war, hörte das Zittern wieder auf. Danach spürte er seinen Körper gar nicht mehr. Das war schlimmer als das Zittern. Wenn er aß, revoltierte sein Magen. Mikita flößte ihm Babybrei und kalten Kamillentee ein. Lange harrte Oleksi so im Keller aus. Als es ihm etwas besser ging und er zum ersten Mal mit Mikita ins Tageslicht steigen konnte, sah er Panzerspuren um die Friedhofskirche herum und Richtung Stadtzentrum, eine Schneise der Zerstörung. Ausgebrannte, in Hälften gerissene Häuserblocks, Wohnungen wie Puppenhäuser offen für den Blick. Oleksi sah, wie in ihnen das Leben eingefroren schien, wenn nicht gerade Autokarosserien die Räume zerfetzt hatten. Der Staub lag zentimeterdick auf den Ruinen, als hätte jemand unendliche viele Säcke mit Mehl ausgeschüttet. Dann kam die Explosion näher, das Zittern kehrte wieder und Oleksi lief schweißgebadet zurück in den Keller. Mehr als 10 Tage war er in der Friedhofskirche gewesen, als sie in Flammen aufging. Wer überlebte, wurde mit eilig herangekarrten Bussen evakuiert. Mikita hatte es nicht geschafft. Oleksi hatte den schweren Körper aus dem Qualm ins Freie gezerrt, dann hatte ihn eine Frau ins Gesicht geschlagen und geschrien: Er ist tot, siehst du das denn nicht? Man brachte sie in einen Shelter, der hoffnungslos überfüllt war. Oleksi zog sich in eine Ecke zurück und lauschte stumpf den Explosionen, die immer näher ans Stadtzentrum rückten. Er verstand, dass er sich entweder umbringen oder für sein Land kämpfen musste. Er würde nach Kiew gehen, zur Musterung. In diesen Tagen würden sie jeden nehmen, sogar ihn. Die Skoliose, die seine Kindheit zur Hölle gemacht hatte, war doch nicht mehr so schlimm und in diesen Zeiten sicherlich kein Hinderungsgrund für die Diensttauglichkeit. Die Männer im Keller erzählten, der Korridor um Tschernihiw liege unter Beschuss und werde jeden Tag enger. Russische Militärs hätten angekündigt, alle, die fliehen wollten, mit ihren Flugzeugen anzugreifen. Und doch gab es Leute, die es wagten, die mit ihren Autos nach Kiew fuhren, obwohl die Russen zivile Fahrzeuge beschossen. Man müsse versuchen, Kolonne zu fahren, nachts, über Feldwege, über Waldpfade. Auch wenn es schwierig sei, sich zu orientieren, weil die Bewohner alle Ortsschilder abgeschraubt hatten, um die Russen zu verwirren, denn die behalfen sich noch immer mit uralten sowjetischen Karten. Es war der 12. März 2022. Tauwetter hatte eingesetzt. Sie waren zu siebt in einem alten Tatra 700. Die Kolonne bestand aus 4 Fahrzeugen. 4x7, dachte Alexei. Wenn alles gut ginge, würden wenigstens 28 Menschen aus Tschernihiw entkommen. 150 Kilometer bis Kiew. Sie mussten vor dem Morgengrauen ankommen. Die Straße war gesäumt von zerschossenen Autos und Lastwagen, durch Felder und kleine Ortschaften, über Pfade, welche die milde Witterung in Schlammpisten verwandelt hatte. Wenn sie nicht mehr wussten, wo sie waren, wurde eine Frau vorgeschickt, die an Türen klopfte und leise in Ukrainisch sprach. Doch wer machte einem schon die Tür auf, mitten in der Nacht, selbst wenn es eine Frau war, selbst wenn sie Ukrainisch sprach? In den frühen Morgenstunden fiel er in einen unruhigen Schlaf. Er träumte von allen Menschen, die ihm wichtig waren, den Lebenden und den Toten. Dann erwachte Alexei, als der Fahrer rief, »Seht nur, das ist Kiew, das italienische Quartier.« Sie fuhren am Dnipro entlang auf das Stadtzentrum zu. Er gestattete sich einen Moment der Freude und der Erleichterung. 7 Stunden später drückte ihm der Vorsitzende der Militärärztlichen Kommission ein Dokument in die Hand, das seine Dienstuntauglichkeit bescheinigte. Der Mann blaffte Alexei an, wenn er ein wenig Verstand hätte, hätte er wissen können, dass man Besseres zu tun habe, als seine Zeit mit Krüppeln wie ihm zu verschwenden, die keine 400 Meter rennen konnten, ohne zu kollabieren, aber meinten, das Vaterland retten zu müssen. Alexei saß niedergeschmettert am Fluss, als sein Handy wieder zum Leben erwachte. Es war Dmitro, sein Cousin, der schrieb, »Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du noch in der Ukraine bist, hau ab, so schnell du kannst. Die sagen, dass die Russen schon Listen angelegt haben von Leuten, die sie aus dem Verkehr ziehen werden. Bin mir sicher, dass dein Name da auch draufsteht. Dein politischer Blog hat für einige Furore gesorgt. Mutter umarmt dich und wünscht sich von dir eine Postkarte aus dem Westen.« Er würde einen vorläufigen Pass beantragen müssen. Aber die Situation in Kiew war völlig chaotisch. Er konnte nicht damit rechnen, ihn zu bekommen. Niemand wusste, wo die Russen standen, ob sie in wenigen Tagen das Land überrannt hätten. Ohne Pass, keine Ausreisegenehmigung. Doch noch problematischer als die Ausreise war die Einreise. Deutschland und Polen nahmen ukrainische Flüchtlinge auf, aber Polen war weit und Deutschland noch weiter. Und niemand wusste, was einen in der Slowakei oder Ungarn erwartete. Wenig später nahm Alexei dennoch seinen Mut zusammen und schloss sich einem Konvoi an, der nachts Richtung Lviv fuhr und sich tags in Scheunen versteckte. Sie mieden die Städte und kamen nach 3 endlos scheinenden Nächten an. Wie in Kiew, der Geruch nach Kordit, verbrannten Mörtel, Elend und Angst. Junge Frauen mit Kindern, die weinten oder längst über das Weinen hinaus waren und mit leerem Blick in leere Abreißhäuser starrten. Der Versuch, irgendwo, irgendwie an Essen zu kommen. Alexei hatte eine Kontaktadresse von einem, der sich Maxim nannte und ihm anbot, ihn für $200 von Lviv nach Job und dort über die Grenze in die Slowakei zu bringen. Als er in das Auto des Schleusers einstieg, war da außer Maxim noch ein N20er mit tiefen Aknenarben im Gesicht. Vor Kasse, knurrte der. Anschließend fuhren sie stundenlang schweigend, während Maxim Energy Drinks in sich hineinschüttete und in brüllender Lautstärke ukrainischen Hyperpop hörte. Irgendwo im Nirgendwo vor Job schaltete Maxim das Abblendlicht aus und bremste scharf. Endstation, sagte Narbengesicht. Das sei zwar noch nicht die Grenze, aber sie hätten eine Warnung erhalten, dass sie nicht näher heranfahren sollten. Dafür forderten sie von Alexei eine Gefahrenzulage von $100. Er zahlte. Natürlich zahlte er. Sollte er sich mit 2 Typen in der Nacht anlegen? Maxim nickte und drückte ihm eine wirre Zeichnung des Pfads in die Hand, den er weitermarschieren sollte, um in die Slowakei zu kommen. Immerhin ließen sie ihm sein Handy und den Rucksack. Es ging auf Vollmond, doch der Himmel war wolkenverhangen. Alexi stolperte durch einen Wald, watete durch feuchtes Dickicht. Auf seiner Karten-App hatte er vor Fahrtantritt das Dreiländereck Ukraine, Slowakei, Ungarn memoriert. Die Namen der Ortschaften, durch die sie gekommen waren, hatte er wiedererkannt. Aber jetzt hatte er weder Handy noch GPS-Empfang und wusste nicht, wo genau er sich befand. Wenn die Wolken aufrissen, ließ er sich in den Matsch fallen und verharrte regungslos. Maxim hatte ihm geraten, sich nicht von ungarischen Grenzern aufgreifen zu lassen. Die Slowaken seien nicht viel besser, aber immerhin würden sie einen nicht gleich wieder zurückscheuchen. Wenn es hier überhaupt einen Weg gab, war er früh von ihm abgekommen, aber vielleicht war er auch im Kreis gegangen. In der Dunkelheit hatte er es nicht bemerkt. Es begann zu regnen, es hörte auf zu regnen, Nebel stieg auf, Tau lag auf dem Gras. Sein Handy verriet ihm, dass er kurz vor Sonnenaufgang sein musste. Er hatte Hunger, war müde, stolperte, rutschte eine Böschung hinab und blieb liegen, bis die Bodenfeuchtigkeit in seine Hose eindrang. Dann sah er mit einem Mal Lichter in der Ferne. Mühsam rappelte er sich auf und ging in ihre Richtung. Als er an einem Fluss ankam, musste er lange suchen, um eine Furt zu finden, auf der er ihn überqueren konnte. Zwar gab es hier irgendwo eine Brücke, aber dort würde er ganz sicher Grenzern in die Arme laufen. Er beobachtete das jenseitige Ufer. Auch diese Engstelle konnte einer der Orte sein, an denen sie Flüchtlingen auflauerten. Während er wartete, schätzte Alexi seine Chancen ab. Die gegenüberliegende Sandbank konnte er im diesigen Morgenlicht erkennen. Er schätzte, dass er kaum 2 Minuten im Wasser zurücklegen musste. Wenn er Glück hätte, war der Fluss so seicht, dass er ihm nur bis zur Hüfte reichte. Aber damit konnte er nicht rechnen. Er war ein geübter Schwimmer. Schwimmen hatte ihm die Ärzte gegen seine Skoliose empfohlen. Doch die Wassertemperatur lag um diese Jahreszeit bei maximal 5 Grad. Die Strömung schien schwach, aber als Flussschwimmer wusste er, dass ihm nach 5 Minuten die Armmuskeln erlahmten und ein Kälteschock drohte. Er tauchte langsam ins kalte Wasser ein. 1000 Nadeln stachen auf seine Haut. Er keuchte, schnappte nach Luft, spürte, wie sein Herz in einen schnellen, harten Beat fiel. Die Strömung zog ihn mit sich, er schwamm nicht dagegen an, um Kräfte zu sparen. Doch durfte er sich auch nicht zu weit abtreiben lassen. Alexi musste die Sandbank erreichen, um so rasch wie möglich aus dem Wasser zu kommen. Jetzt wurde der Fluss seicht. Er konnte schon stehen, nur noch wenige Schritte warten. Doch dann verfing sich sein Fuß in einer Schlingpflanze am Grund. Er fiel zurück ins Wasser, der schwere Rucksack zog ihn hinab und sein Herz setzte einen Moment aus.